SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Pascal Fournier, guten Tag. Leidiges Thema, russische Gaslieferungen. Groß ist die Angst, Russland könnte von heute auf morgen den sprichwörtlichen Gashahn zudrehen. Nun ist seit heute Morgen ein Gashahn zu, aber nicht Russland hat ihn zugedreht, sondern die Ukraine. Christina Nagel.
Es geht um die Station Sochranjewka und die Verdichterstation Nowopskow, die beide auf einem Gebiet liegen, das inzwischen von russischen Truppen kontrolliert wird. Der Betrieb der Anlagen, heißt es von ukrainischer Seite, sei zuletzt gestört gewesen. Aufgrund von höherer Gewalt müsse der Gastransit nun gestoppt werden. Ein Schritt, der auch für Europa Folgen hat. Denn Sochranjewka ist Teil der Soyuz-Pipeline, über die rund 30 Millionen Kubikmeter Gas geleitet werden. Was nach Betreiberangaben fast einem Drittel der täglich über die Ukraine nach Europa transportierbaren Höchstmenge entspricht. Der russische Energiekonzern Gazprom widersprach der Darstellung der ukrainischen Seite. Die Ukrainer hätten in Sochranjewka und auch in Nowopskow in den vergangenen Wochen ungestört arbeiten können.
Laut Bundeswirtschaftsministerium drohen trotz des teilweisen Lieferstopps aus der Ukraine derzeit keine Engpässe bei der Gasversorgung hierzulande. Auch aus Sicht der Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Claudia Kempfert besteht kein Anlass zur Sorge. Aber es gibt umgekehrt auch keinen Grund, sich beruhigt zurückzulehnen. Im Interview mit dem SWR sagte sie heute:
Wir müssen eben den Dreiklang in der Tat zusammentun. Alle in Europa, das heißt, die Bezüge diversifizieren, das ist das Erste. Das Zweite ist im Sommer die Speicher füllen, so maximal wie es geht. Da hat Deutschland ja auch eine wichtige Rolle drin, weil wir viele Speicheroptionen haben und die auch füllen wollen. Aber das Dritte ist eben auch, das einzusparen und wegzukommen eben vom fossilen Erdgas.
Nun ist eine dauerhafte Abkehr vom Erdgas nicht ganz einfach und vor allem nicht ganz schnell umzusetzen. Aber speziell der letztgenannte Punkt, das Sparen, hat aus Kempferts Sicht durchaus mehr Potenzial als allgemein vermutet.
Wir sehen allein aufgrund der jetzigen Gaspreisexplosionen, die wir jetzt ja seit einigen Wochen haben, dass der Verbrauch, der Gasverbrauch allein der Wirtschaft um 7% zurückgegangen ist. Und das war jetzt nur der Anfang. Also wir sehen, da gibt es Potenziale, und das dürfen wir nicht unterschätzen, dass natürlich Unternehmen auch sich umstellen. Jetzt, dass endlich diese auch Investitionen getätigt werden in das Energiesparen, in die Alternativen zum fossilen Erdgas. Das passiert jetzt endlich aufgrund der schmerzhaften Situation, aber in der Tat sind das die niedrig hängenden Früchte, die wir jetzt als erstes ernten können.
Durch die Region Luhansk fließt also kein russisches Gas mehr Richtung Europa. Ob die ukrainischen Fachleute dort tatsächlich ungestört hätten arbeiten können, wie die russische Seite behauptet, erscheint zumindest fraglich, denn in Luhansk wütet der Krieg derzeit offenbar besonders heftig. Thomas Spickhofen mit einem Überblick über das heutige Kriegsgeschehen.
Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs setzen die russischen Truppen im Osten des Landes ihre Offensive fort, um die volle Kontrolle über die Regionen Donetsk, Luhansk und Cherson zu bekommen. Aus der Region Charkiw im Nordosten würden sie dagegen nach und nach zurückgedrängt, erklärt der ukrainische Präsident Zelensky in seiner jüngsten Videobotschaft. Im Süden schlugen gestern Raketen in der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer ein. Auch das Stahlwerk von Mariupol soll weiter unter Beschuss liegen. Rund 100 Zivilisten sollen sich dort immer noch befinden.
Der Krieg geht also unvermindert weiter. Damit die Ukraine auch militärisch gegenhalten kann, hat unter anderem Deutschland ja beschlossen, neben vielen anderen Militärgütern auch 7 Panzerhaubitzen 2000 an die Ukraine zu liefern. Laut Bundeswehr eines der modernsten Artilleriegeschütze weltweit. Die Niederlande steuern weitere 5 bei. Von heute an werden 60 ukrainische Soldaten auf dem System geschult, und zwar an der Artillerieschule der Bundeswehr im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein. Wie genau das abläuft, hat SWR-Reporter Sebastian Grauer in Erfahrung gebracht.
Die Ausbildung soll etwa 40 Tage dauern. Abhängig vom Kenntnisstand der Soldaten heißt es, die Soldaten sollen unter anderem darin trainiert werden, die Panzerhaubitze zu fahren, mit ihr zu schießen und eben auch Störungen im Betrieb zu beseitigen. Das Besondere an dieser Waffe ist, so erklären Praktiker es, dass die ukrainischen Truppen mit der Panzerhaubitze 2000 in Verbindung mit Aufklärungsergebnissen eben erhebliche Schläge auf größere Entfernungen erzielen können.
Heute hat eine Äußerung von EZB-Chefin Lagarde aufhorchen lassen. Auf einer Konferenz in Slowenien sagte sie am Vormittag, die Anleihenkäufe dürften zu Beginn des dritten Quartals auslaufen und einige Wochen später könnte dann eine Leitzinserhöhung folgen. Hintergrund dieses möglichen Kurswechsels in Sachen Zinsen ist natürlich die hohe Inflation. Die letzte Zinsanhebung durch die EZB liegt lange zurück. Das war im Jahr 2011. Seit März 2016 lag der Leitzins der EZB bei 0%.
Fokus Südwest.
In Baden-Württemberg steht Innenminister Strobel weiter unter Beschuss der Opposition. Hintergrund sind die Ermittlungen in der sogenannten Sexaffäre gegen den ranghöchsten Polizeibeamten des Landes. Damit hat Strobel zwar nichts zu tun, aber er hat einen Brief des Anwalts des fraglichen Beamten an die Presse weitergeleitet. Heute hat die Opposition die Angelegenheit auch im Landtag in Stuttgart diskutiert. Christian Susanka.
Eine hitzige Debatte zum Fall Strobel war erwartet worden und sie kam mit lauten Zwischenrufen und einem Ordnungsruf durch die Landtagspräsidentin. Die innenpolitische Sprecherin der FDP, Julia Goll, sprach von einem Vertrauensverlust in die Landesregierung und appellierte an Ministerpräsident Kretschmann, den politischen Schaden durch den Fall Strobel zu erkennen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch warf dem Innenminister Pflicht- und Rechtsverletzungen vor, sowie Verschleierung. Auch Innenminister Strobel ergriff in der Debatte das Wort und verteidigte seine umstrittene Herausgabe des Anwaltsbriefs an einen Journalisten. Jetzt müsse die Staatsanwaltschaft ihre Arbeit machen, so Strobel, unabhängig von Aufrufen aus dem politischen Raum.
3/4 der EU-Bürger leben in Städten, Tendenz steigend. Soll es etwas werden mit den ambitionierten Klimazielen der EU, dann muss also vor allem dort, in den Städten, in Sachen Klimaschutz eine Menge passieren. Und so fördert die EU ein Projekt, bei dem bis 2030 100 Städte der Europäischen Union klimaneutral werden sollen. Und wieso berichten wir davon im Fokus Südwest? Naja, weil Mannheim und Heidelberg zu diesen 100 Städten gehören. Heute haben die OBs der beiden Städte vorgestellt, wie Mannheim und Heidelberg bis 2030 klimaneutral werden sollen. Matthias Wiest hat zugehört.
Um dieses Ziel zu erreichen, wollen beide Nachbarstädte ihre Aktivitäten bündeln und koordinieren und so voneinander profitieren, erklärten heute die beiden Oberbürgermeister Kurz und Würzner. Die Fördermittel der Europäischen Union machten es möglich, in den drei Bereichen Wärmeversorgung, Strom und Mobilität enger zusammenzuarbeiten, sodass die gesamte Region davon profitiere. An die Bundes- und Landesregierung appellierten die Rathauschefs, langwierige Genehmigungsverfahren, etwa für Radschnellwege, dringend zu beschleunigen. Im Juni treffen sich Vertreter aller 100 beteiligten Städte bei einer EU-Auftaktkonferenz in Brüssel.
Wir bleiben noch in Mannheim. Dort ist gestern nämlich der Maimarkt zu Ende gegangen, immerhin die größte Regionalmesse der Republik. Laut Messeleitung kamen insgesamt 210.000 Menschen an 11 Besuchstagen. SWR-Reporter Thomas Smolka mit einer Bilanz.
Deutschlands größte Regionalmesse habe als Konjunkturbarometer deutlich positive Signale gesetzt, so die Veranstalter. Nach 2 Jahren pandemiebedingter Zwangspause und extrem kurzer Planungszeit seien die über 900 Aussteller größtenteils mit eher zurückhaltender Zielsetzung gekommen. Diese sei in vielen Fällen erreicht und überraschend oft deutlich übertroffen worden. In allen Fachschauen sei eine positive Kauflaune zu spüren gewesen. Große Gewinner waren laut Maimarktleitung die Anbieter von Energieversorgung, Photovoltaik und Heizsystemen.
Und sonst so?
Fand heute in dem Eifelstädtchen Schleiden ein bemerkenswerter Termin statt. Jahrzehntelang wurde am Schleidener Johannes-Sturmius-Gymnasium nämlich der Knochenaufbau des Menschen anhand eines sehr realistischen Anschauungsobjekts erklärt, nämlich mit Hilfe eines echten menschlichen Skeletts. Das passte aus Sicht der Jahrgangsstufe 11 der Schule einfach nicht mehr ins Jahr 2022. Und so wurden die sterblichen Überreste eines Menschen heute feierlich beerdigt. Wobei sich einige Fragen stellten. Man weiß nämlich nicht viel über die Herkunft des Skeletts. Weder wer die Person war, noch woher sie einst stammte, geschweige denn, welcher Religion sie angehörte. Also wurde vor der Beisetzung noch eine DNA-Probe entnommen, um wenigstens Alter und Herkunft bestimmen zu können. Und dann wurde das Skelett in einem religionsübergreifend gestalteten Sarg und mit einer entsprechend überkonfessionellen Trauerfeier beigesetzt.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.